Was zusammengehört, spielt gegeneinander. Macht euch bereit für eine neue Folge von Lieblingsgegner. Eurem Brettspiel-Podcast mit Simon und Simone. Sie teilen alles, außer den Sieg.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge und einer neuen Special-Folge von eurem Brettspiel-Podcast Lieblingsgegner. Ich sitze wie immer eigentlich gegenüber von der Simone.
Nur nicht an dem normalen Ort. Ich sitze gegenüber vom Simon, aber auf einer Bank, vor einer Sauna.
Ja, aber wir sind angezogen und wir waren auch noch nicht in der Sauna heute.
Genau.
Aber wir sind im Urlaub, im Vegan-Ressort. Ja. Kostenlose Werbung an der Stelle. Ich glaube, letztes Jahr haben wir hier auch schon mehrere Folgen aufgenommen und ja, es ist unser Erholungsurlaub. Wir waren auch schon im großen Rosinenmoor hier. Da haben wir auch versucht, eine Folge aufzunehmen. Es hat aber nicht geklappt. Es war viel zu windig. Und jetzt hoffe ich, dass ihr die Soundkulisse zumindest ein bisschen noch genießen könnt. Hier ein paar Vögel hört oder Sonstiges. Denn hier ist es immer sehr schön ruhig. Und wir kommen hier auch sehr viel zum Brettspielen. Tatsächlich war das Wetter letzte Woche sehr gut. Und jetzt, diese Woche, sieht es ein bisschen mauer aus. Aber das macht nichts, weil wir können bei der Terrasse spielen.
Ja.
Und machen das auch ganz fleißig.
Wir haben natürlich viele, viele Spiele selber mitgebracht. Aber hier gibt es natürlich auch viele Spiele.
Mhm.
Da haben wir ja so eine kleine Lawine losgetreten.
Ja.
Und der Spieleraum wird immer gefüllter, jedes Mal, wenn wir hierher kommen. Und auch da haben wir ein paar kleine nette Spiele schon gespielt von.
Ja, wir haben echt, also wir haben
und
wirklich...
Und uns natürlich die Bäuche vollgeschlagen, wie ihr wisst.
Ja, bio-veganes Essen hier, das ist wirklich handgemacht und richtig, richtig lecker.
Kostenlose Werbung quasi.
Genau, aber es ist wirklich, jedes Mal aufs Neue schlage ich mir hier den Bauch voll und denke, Mann, ist das ein leckeres Essen.
Ja.
Richtig erholsam. Genau, und wir haben sehr viele Spiele mitgebracht. Du hast schon gesagt, hier wohnen auch viele Spiele nochmal...
Ich habe gerade verstanden, hier wohnen auch viele Spiele.
Ja, hier wohnen auch jetzt viele Spiele, genau. Und der Christian und Manu, Grüße an der Stelle natürlich. Die veranstalten mittlerweile auch eigene Brettspielwochenenden, falls ihr in der Nähe von Berlin seid, mit dem guten bio-veganen Essen in Kombination mit Brettspielen und den ja urigen Holzhütten, kann man schon fast sagen, die aber auch wirklich sehr, sehr gemütlich sind.
Auf jeden Fall.
Ich mag das total gerne. Man kommt komplett aus dem Alltag hier raus. Das finde ich immer richtig schön. Aber wir haben vor allen Dingen ja auch Spiele gespielt, die wir vorher hier schon besprochen haben. Und damit wollten wir eigentlich anfangen, dass wir mal ein paar Spiele nochmal erwähnen, die, ja, würde ich sagen, recht interessant sind. Ne? Und wenn ihr jetzt hier andere Sounds hört als sonst oder eine andere Soundqualität, dann liegt das eben daran, dass wir hier draußen aufnehmen. Jetzt lauscht. Ich hoffe, man kann auch die Vögel vielleicht ein bisschen hören. Ich sehe hier schon die Spatzen rumfliegen. Häufig sind hier auch Stare unterwegs. Die Gänse fliegen regelmäßig drüber. Es ist wirklich eine ganz tolle Naturatmosphäre. Aber wenn ihr das nicht mögt, dann müsst ihr jetzt die Folge skippen. Und das ist jetzt einfach ein komplettes Experiment hier. Aber
genau.
Erstmal fangen wir an mit den Spielen, die wir schon besprochen haben, die aber richtig gut angekommen sind vielleicht wieder. Und das erste Spiel, was wir ja hier bereits schon wieder 9 Partien gespielt haben, ist Nana. Beziehungsweise auf Deutsch ist es erschienen unter Trio. Das ist auch immer noch ein Spiel, was bei uns richtig gut ankommt, gerade in so einer Runde, wo man ja mit nicht viel Spielerinnen quasi spielt, kann man das richtig schnell erkennen. Wir haben es auch mit zwei Jugendlichen gespielt hier und das ist ein Spiel, was richtig gut angekommen ist, ne? Wie immer.
Ja, auf jeden Fall. Vor allem haben die uns richtig nass gemacht, würde ich mal behaupten, was das Gedächtnis angeht.
Ja, also
Wahnsinn. Habe ich eigentlich ein gutes Gedächtnis, aber irgendwie, da komme ich so durcheinander bei diesem Spiel.
Ja, es ist auch einfach ein schöner Mechanismus mit dem Merken und je häufiger man spielt hintereinander, desto schlechter wird das Gedächtnis. Das
genau,
ich auch
weil man dann
witzig.
immer die Runden so ein bisschen verwechselt, was denn da für Karten in der Mitte lagen.
Genau, und das Spiel haben wir ja letztes Jahr im Urlaub hier tatsächlich gekauft gehabt, auf Deutsch quasi als Trio und jetzt hatten wir die japanische Variante mit, weil die nochmal ein bisschen hübscher aussieht mit Artworks von Sai Beppu. Und ja, ist nach wie vor ein Spiel, was ich sehr gerne im Urlaub spiele, was natürlich auch wirklich klein ist. Ne? Ein paar Minütchen geht da eine Runde und dann ist auch gut. Wenn ihr da mehr zu wissen wollt, hört dann eben die entsprechende Folge aus dem letzten Jahr rein. Das solltet ihr eigentlich finden. Genau, was wir auch noch häufig gespielt haben, war Dito. Das Spiel des Jahres. Da haben wir ja schon drüber gesprochen vor ein paar Wochen, aber jetzt sind auch einige Partien nochmal mit anderen Leuten dazugekommen.
Genau, und das hat eigentlich immer gut funktioniert, ne? Also ja, wir haben in den verschiedensten Konstellationen immer mit Leuten, die neu dabei waren, haben auch mit Kindern gespielt einmal. Da haben wir natürlich dann die
schwereren Fragen
rausgelassen oder, ich sag mal, anständige Antworten gegeben bei anderen Fragen. Einfach damit, und ich finde, das hat gut funktioniert. Mhm. Also es hat ja trotzdem viel Spaß gemacht.
Ja, vor allem hat es Ihnen auch Spaß gemacht, auch wenn zwischendurch ein bisschen Frust eingetreten ist, weil keiner ihre Tipps hatte und natürlich der Moment of the day war, als ich kann nicht verstehen, warum oder so. Mhm. Und dann hat einer der Jungs aufgeregt, ich so schlecht in Dito spielen bin. Das ja, fand ich ganz witzig.
Das war witzig.
Ja. Aber es hat allen gefallen und die Jungs haben tatsächlich auch nochmal eine Runde mit uns gespielt an einem anderen Tag. Also genau, auch da ist es gut angekommen.
Für und gestern haben wir es auch nochmal mit neuen Leuten gespielt. Ich finde, das bringt eigentlich immer direkt so ein Gruppengefühl auf jeden Fall rein, auch wenn du die Leute noch gar nicht kennst.
Ja, es ist kommunikativ, es erschafft dann irgendwie wieder ein paar Insider oder lässt dich dann über Sachen nachdenken, auch gemeinsam. Es gibt Diskussionen mal ab und zu, das darf auch mal sein. Und ich finde, das ist ein völlig verdienter Spiel des Jahresgewinner tatsächlich. Ich finde das nach wie vor ein ganz tolles Spiel, weil es auch mit wenigen Mechanismen schafft, irgendwie eine Gruppe zu formen, so ein bisschen
ja,
auch. Und man fühlt sich direkt mit anderen ein bisschen mehr verbunden. Das finde ich immer ganz toll.
Auf jeden Fall.
Genau. Oh, jetzt geht der Rasenmäher an. Ich hoffe, ihr hört das nicht zu sehr. Was haben wir noch gespielt, was wir häufiger schon besprochen hatten? Ghostlift ist für mich auch immer noch ein Spiel, was sehr gut ist. Ich weiß nicht, wie sieht es bei dir aus?
Absoluter Klassiker.
Ja, jetzt für dich. Du mochtest es ja am Anfang nicht.
Ja, ich glaube, es hat in unserer Gruppe nicht so gut funktioniert am Anfang.
Mhm.
Also wir haben es ja zu dritt gespielt mit dem Tobi.
Ja.
Und irgendwie waren wir da, glaube ich, nicht so drin.
Mhm.
Aber jetzt macht es doch schon deutlich mehr Spaß, auf jeden Fall.
Ja, voll.
Nach ein paar weiteren Partien. Also es hat ein bisschen gebraucht bei mir, aber ist ganz nett. Und die Geister sind niedlich, diese Holzmiepel.
Ja, wir haben noch die Erweiterung von Thunder Road Vendetta gespielt. Auch das haben wir ja letztes Jahr hier im Urlaub rauf und runter gespielt, das Grundspiel. Und auch da muss man sagen, das waren auch für mich schon wieder spielerische Highlights. Wir haben so viel Spaß gehabt. Wir haben hier alle rumgeschrien und
wir haben hier alle geweckt abends.
Stimmung gemacht. Ja, das haben wir jetzt nicht komplett gemacht, hoffe ich.
Nee,
aber es war
schon sehr laut.
Wir waren schon sehr laut. Die Stimmung war extrem gut. Und ich muss sagen, ist jetzt nur ein ganz kleiner Ersteindruck von der Erweiterung, aber mir hat die Wreckedrale, was ja quasi eine Arena ist, statt einer Strecke, die man fährt und die Autos crasht und abschießen muss und so, die hat mir auch wieder sehr gut gefallen.
Ja, ich fand die auch sehr, sehr cool. Ich fand es sehr cool, dass man da so ein bisschen, ja, wie so eine Art Power-Ups hatte mit den Ballons,
ja,
die man da einsammeln kann.
Bisschen
und,
wie bei Mario Kart dann.
Die dir halt dann immer so einen positiven Effekt bringen, statt die Gefahrenplättchen, die dich natürlich auch kaputt machen können.
Ja.
Fand ich sehr cool, hat sehr viel Spaß gemacht. Wir hatten lustige Situationen mit einem Helikopter, auf dem dann insgesamt 4 Autos oder so gecrashed sind und wir so einen riesen Schrotthaufen hatten.
Mhm.
Also mega super Spiel und vor allem, wenn man sich reinsteigert, was wir ja natürlich getan haben.
Ja. So ist es. Ja, und dann gucke ich jetzt gerade, aber ich glaube, viel mehr Updates gibt's auch gar nicht. Wir haben noch ein paar Spiele, über die wir auf jeden Fall sprechen müssen und sprechen wollen. Hot Streak haben wir noch einmal gespielt. War auch wieder eine gute Runde. Es war die erste Runde mit der deutschen Übersetzung, die, glaube ich, auch ganz gelungen ist. Wobei ich ehrlicherweise auch zufrieden mit der englischen bin. Aber viele haben es ja vorher nicht gespielt, von daher umso schöner, dass wir ja dann auch nochmal irgendwie eine größere Zielgruppe damit erreichen. Also da das Update Hot Streak, was wir ist auch schon wieder ein Jahr her, das hatten wir hier im Urlaub mit letztes Jahr. Es müsste jetzt 1,5 Jahre her sein, dass wir das haben oder so und es direkt hier besprochen haben, da das Update, und das wollen wir auch in Zukunft machen, das ist auf Deutsch mittlerweile rausgekommen, damit ihr auch wisst, wann ist eigentlich welches Spiel verfügbar. Da sind wir noch gerade ein bisschen am Überlegen, ein System zu etablieren, wo ihr auch einfach herausfinden könnt, wie ihr eine schnelle Übersicht darüber habt, ob ihr euch ein Spiel vielleicht auch überhaupt anhört mit dem Kapitelmarken, weil es vielleicht überhaupt gar nicht verfügbar ist oder ihr nur deutsche Spiele euch anschauen wollt. Wir versuchen da immer eine gute Mischung irgendwie reinzubringen und wir werden das in Zukunft auch ein bisschen kennzeichnen, damit ihr da vielleicht auch noch ein bisschen mehr von habt. Lasst uns da gerne nochmal eine Woche Zeit und wir tüfteln das schon im Hintergrund.
Definitiv.
Ja, Simone, sollen wir denn dann mit dem ersten Spiel starten?
Ja, was ist denn das erste Spiel auf unserer Liste?
Das wir heute besprechen wollen. Ja, das wäre tatsächlich Project Skyline.
Ach so, damit wolltest du anfangen.
Genau, das ist ein Spiel von Florian Maas und ist bei Piatnik erschienen, ist für 2 bis 4 Personen mit 40 bis 60 Minuten Spieldauer ist es angegeben. Ich würde sagen, in der Erstpartie kann es auch mal sein, dass es vielleicht etwas mehr als eine Stunde geht, aber viel länger auch nicht. Ab 12 Jahren ist es angegeben und es ist ein, ich würde schon fast sagen, Area Control Deckbuilding Spiel. Mit abstrakterem Thema als ein normal übliches Area Control vielleicht.
Ja, könnte man so sagen. Ja, worum geht's? Wir spielen in, ich glaube, in New York oder in Tokio, je nachdem, welche Seite des Spielplans wir verwenden. Und wir wollen dort ja die Skyline quasi aufbauen, beziehungsweise wir wollen Hochhäuser bauen und dort in verschiedenen Bereichen dann Mehrheiten erzielen, um Punkte zu sammeln. Und der Clou dabei ist, dass wir immer eine Etage quasi bauen in unserer Farbe und die anderen Mitspieler und Mitspielerinnen können dann ihre eigenen Etagen oben drauf setzen. Und für die Mehrheitenwertung, wenn ein Gebiet komplett gefüllt ist, zählt nur die Etage, die ganz oben ist. Also wenn man quasi von oben aufs Spielbrett guckt, welche Farbe man dann am häufigsten sieht. Das heißt, ich kann den halben Turm da gebaut haben. Wenn der Simon sich am Ende noch oben drauf setzt, dann zählt der erstmal für ihn.
Genau.
Und das kann ganz schön fies sein. Und ja, es gibt natürlich noch Sehenswürdigkeiten, die uns verschiedene Effekte bringen oder Punkte. Und wir versuchen auch möglichst in viele Gebiete reinzubauen, damit wir nachher über ja so eine Art Diversitätswertung noch
zumindest
mal Punkte bekommen. Zumindest bei Tokio, bei New York weiß ich es nicht mehr
bei
so
New
genau.
Bei New York geht es um die höchsten Türme, die man beherrscht, also die auf ein Maximum von 7 gebaut werden.
Mhm.
Genau, da ist dann egal, in wie vielen Gebieten du das gemacht hast, also da gibt es schon mal eine kleine Variabilität.
Ja. Ja, und wie wir das Ganze spielen, ist mit unseren Handkarten. Und
genau.
Die sind immer einer Gebietsfarbe oder mehreren Gebietsfarben zugeordnet. Und wenn wir dran sind, dürfen wir uns eine Karte dazu kaufen, beziehungsweise eine Karte austauschen in eine bessere Variante und dann Karten spielen, aber immer nur von einer Farbe, für die wir uns entscheiden müssen. Die aktivieren wir alle und führen die Effekte durch. Und das ist eigentlich das ganze Spiel quasi. Es ist recht simpel, finde ich, von den Regeln her und von den Aktionen her, die man durchführen kann. Und ich finde, das ist schon eine der Stärken auf jeden Fall des Spiels, dass es schon sehr, sehr simpel ist.
Ja, ich würd auch sagen, die Stärke des Spiels ist vorhin die kurze Regelerklärung. Oh, du sitzt gerade jetzt. Oh, guck mal, wie schön die Sonne auf dich
knallt.
Prallt.
Richtig.
Auch wie schön. Das ist wirklich in, ich würde sagen, 5 bis 10 Minuten erklärt.
Mhm.
Zumindest, wenn man Deckbuilding schon mal kennt. Die Übersichtlichkeit des Spiels ist, finde ich, extrem gut gelungen. Bedeutet, wir haben auf unserem Spielertableau, wo wir auch links und rechts dann Nachziehstapel, Ablagestapel haben, haben wir auch die Aktionen angegeben, die wir in einem Zug machen. Das ist eben eine neue Karte kaufen oder austauschen. Das ist dann mit den Karten eine Aktion ausführen. Das wäre dann ein Monument werten, was auch sehr wichtig ist.
Mhm.
Was dann auch noch mal ein bisschen interessanter wird.
Ja, das
wird
sind diese Sehenswürdigkeiten, ne?
Genau, was so ein bisschen auch den Area Control Aspekt ein bisschen interessant oder schon interessant macht. Dann noch, wenn ein Gebiet abgeschlossen ist, es werten und dann nachziehen. Und das sind alle Sachen, das machen wir. Das heißt, relativ zügige Züge auch. Je nachdem, wie man natürlich am Tisch hat, ist klar. Aber das Spiel besticht schon durch seine Simplizität und trotzdem genügend Spieltiefe, denn man muss schon gute Entscheidungen treffen und man muss auch viele Entscheidungen treffen, die auch entscheidend sein können, aber in auch einer kurzen Spieldauer. Und
ja.
Genau deshalb mag ich das Spiel auch. Ich finde, es ist jetzt kein Spiel, wo ich sage, auf jeden Fall, es braucht jetzt jeder im Regal. So würde ich jetzt nicht sagen. Aber jedes Mal, wenn ich es spiele, denke ich, es ist schon eigentlich sehr, sehr schön rund. So ein bisschen fehlt mir die Abwechslung zwischen den Partien.
Ja, ich wollte auch gerade noch direkt reingrätschen, weil du sagst, es sind schon wichtige Entscheidungen, die man treffen muss. Und ich hatte eher das Gefühl, in unserer letzten Partie zu viert, immer wenn ich dran war, habe ich einfach irgendwas gemacht, was mir da gerade sinnvoll erschien, aber nicht so sehr drüber nachgedacht, aber ich habe nachher gewonnen.
Mhm.
Und ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass ich irgendwelche krassen Entscheidungen treffe, sondern das war eher, ach komm, mach ich mal das. Keine Ahnung, ob das was bringt. Also es ist auch, man kann es sehr, sehr locker flockig spielen.
Mhm.
Man ist sehr, sehr schnell durch mit seinem Zug und am Ende weiß ich nicht mal, ob man wirklich mit so einer richtig Hardcore-Taktik da auch wirklich durchlatschen kann oder ob man einfach eher so ein bisschen spontaner spielen muss.
Das weiß ich auch nicht. Ich habe das Spiel noch nie gewonnen. Also
es ist
ganz frustrierend für mich. Das, vielleicht finde ich es auch deshalb so herausfordernd, weil ich es noch nicht so richtig durchblickt habe, wieso ich nicht gewinnen kann.
Ja, und ich habe nicht geblickt, wieso ich gewonnen habe.
Ja, und das liegt aber nicht an Zufall, definitiv nicht. Also es gibt verschiedene Faktoren, die man beachten muss. Gerade beim Deckbau gibt es die Entscheidung, auf welche Gebiete spiele ich. Da ist es aber auch ganz wichtig, auf welche Gebiete spielen die anderen.
Ja.
Weil zum Beispiel gibt es diesen dunkelblauen Bereich, der ist relativ schnell voll. Vor allen Dingen, wenn alle die Karten natürlich spielen und jeder sich das Deck auf blau voll baut, dann sind die blauen Karten nachher überhaupt nichts mehr wert, weil man überhaupt gar nicht darüber mehr richtig Punkte machen kann.
Ja, ich glaube, ein Problem war halt auch, dass ich über die Monumente ziemlich viele Punkte gemacht habe.
Die sind sehr wichtig.
Und ihr aber nicht schnell genug dagegen gearbeitet habt. Aber andererseits denke ich mir dann halt auch, ich finde es immer so ein bisschen blöd, wenn man in Spielen, wenn einer quasi gerade richtig Punkte macht und die anderen müssen dann schlechtere Züge machen, nur um die Person die Punkte davon abzuhalten. Das finde ich immer so ein bisschen blöd, weil ich mir dann denke, ich will ja eigentlich nicht einen schlechten Zug machen. Ich will ja was für mich machen, aber jetzt muss ich meinen Zug aufwenden, damit jemand anders schlechter ist und die Leute, die nach mir dran sind, die können dann vielleicht ihre normalen Züge machen.
Ja, das glaube, ist ein Faktor beim Spiel, der schon drin ist. Das stimmt.
Das ist da der Fall. Das ist auch, jetzt kurzer Spoiler, finde ich, bei Rebirth so ein bisschen.
Ja, auf jeden Fall.
Das ist mir gestern Abend vor allem aufgefallen, weil ich die ganze Zeit dachte, boah, eigentlich muss ich da jetzt irgendwo mal mein Plättchen hinlegen, damit du keine Punkte machst.
Voll, ja.
Aber da mache ich ja auch keine Punkte.
Ja.
Weißt du? Und das ist, ich finde das immer, also es gehört irgendwo auch dazu, aber ich finde es meistens so ein bisschen unelegant. So für mich selber. Aber ich glaube, da kann das Spiel meistens gar nichts für, sondern das entwickelt sich ja in der Partie, wenn halt einer so ein bisschen davonzieht und die anderen nicht gemeinsam was dagegen machen. Und dann will halt irgendwie keiner was dagegen machen.
Es gibt Spiele, die das deutlich eleganter lösen, wie jetzt zum Beispiel ein Root, was du ja auch jetzt in den Genuss gekommen bist, ist zu spielen. Da war ja das Ende von der zweiten Partie, die wir hier gespielt haben, war ja sehr elegant, würde ich sagen, auch wenn wir es dann trotzdem nicht geschafft haben. Aber ich stimme dir zu, es gibt manchmal Züge, die man als Gruppe dann machen muss, um den anderen zu stoppen. Und das muss man mögen.
Mhm.
Da würde ich sagen, gefällt mir in Rebirth deutlich weniger noch als in Skyline. Also ich finde es in Rebirth deutlich präsenter irgendwie. Ich finde, bei Project Skyline kann man schon auch noch seine Strategie versuchen, so ein bisschen durchzubringen. Aber es stimmt schon, dass man gucken muss, dass einer nicht komplett davonzieht. Aber das gibt natürlich auch die Interaktivität dann.
Mhm.
Also es ist kein Ich-spiele-vor-mich-hin-Spiel, sondern es darf auch durchaus gemein sein. Und ich finde, das muss man einfach wissen. Aber ich stimme dir zu, wenn man das nicht mag, dann ist Project Skyline wahrscheinlich auch nichts für einen erstmal per se.
Ja.
Ich finde, was man mit dem Spiel nochmal positiv hervorheben muss, sind wirklich auch die Ikonografie. Also es gibt auf den Karten immer ein Symbol und darunter nochmal den Text. Mag am Anfang kurz irritieren, weil man denkt, warum ist denn da Symbol und Text? Aber ist sehr hilfreich, gerade wenn man halt ein Deckbuilding-Spiel hat und man will nur ganz kurz drauf gucken und weiß dann direkt wieder, welche Karte es ist. Und ich finde die Karten sehr interessant. Also gerade die Upgrade-Karten, die man sich holen kann, die haben schon sehr coole Effekte. Und da sind auch kaum welche dabei, die ich schlecht finde.
Ja, auf jeden Fall. Und ich muss sagen, es hat mir trotzdem zu viert auf jeden Fall besser gefallen als zu zweit.
Das muss man auch nochmal als Kritikpunkt
hatten wir ja
nennen,
zu zweit. Das war, aber das ist ja meistens so.
Nee, aber da muss ich schon eingrätschen und auch sagen, Dieses Spiel hat einen Zweispieler-Modus, den ich richtig, richtig schlecht finde. Punkt. Woran liegt das? Wir haben eine große Map und wir können im Spiel zu dritt oder zu viert überall hinbauen, wo wir wollen. Bedeutet, am Anfang haben wir relativ eine relativ offene Map und können uns so ein bisschen was aufbauen. Wir können uns auf gewisse Gebiete oder Gebietsfarben schon spezialisieren und wir bauen auch erstmal so ein bisschen vor uns hin. So, im Spiel zu zweit werden aber so viele Gebiete gesperrt, dass es auch durchaus sein kann, dass zum Beispiel keiner in Rot etwas legen kann, solange die anderen Gebiete nicht abgeschlossen sind. Bedeutet aber im Umkehrschluss auch, wenn du eine Taktik hast, wo du eigentlich auf Rot gehen willst, kannst du die in dieser Partie nicht spielen. Dadurch fühlt man sich extrem eingeschränkt und ich finde das total ungelenk. Ich verstehe, warum sie es gemacht haben, weil man sich sonst eben zu wenig in die Quere kommt. Es ist einfach nur wieder irgendwie, man nimmt einfach 30% vom Spiel raus und sagt, das ist ein Zwei-Personen-Modus.
Ja,
traut euch doch lieber eine 3-4-Personen-Spiel einfach rauszubringen. Ja, ich verstehe das auch aus einem Verkaufsaspekt her wahrscheinlich. Denken dann Leute, zu zweit ist, ne? Aber es ist kein guter Zwei-Personen-Modus. Wir spielen so viel zu zweit und es hat einfach überhaupt nicht das Spielgefühl für mich rübergebracht. Es war anders, es war nicht so frei und es hat die Stärken nicht ausgespielt, die es im Vier-Personen-Spiel macht. Nämlich die Stärken, dass ich vielleicht auf Weiß gehe, Simone geht auf Weiß, die anderen gehen aber nicht auf Weiß und dadurch kommen Simone und ich uns eher in die Quere, aber ich kann auch mein Deck darauf komplett auslegen. Das funktioniert im Zwei-Personen-Spiel
ja,
nicht.
Ja, fand ich auch sehr, sehr schade. Also zu zweit hätte ich so gedacht, nee, brauche ich auf jeden Fall nicht nochmal spielen.
Richtig.
Ja, würde ich es jetzt nach der Vierspieler-Partie nochmal spielen? Jein, würde ich sagen. Also ich würde es, denke ich mal, mitspielen, wenn es jetzt alle spielen wollen, aber ich würde jetzt nicht von mir selber aus sagen, boah, lass jetzt mal Project Skyline spielen, weil das ist nett, aber für mich halt auch nicht unbedingt mehr. Und da würde ich jetzt, glaube ich, nicht selber denken, boah, geil, habe ich jetzt richtig Bock drauf.
Also ich habe es ja im Spieletreff noch ein paar Mal mehr gespielt als du. Generell spiele ich ja auch mehr als du, logischerweise, weil ich ja zum Spieletreff gehe. Und es ist ja genau so ein Spiel, was man zum Spieletreff mal locker mitnehmen kann.
Ja, du kannst halt auch nebenher quatschen. Und,
und deshalb habe ich da schon eine kleine andere Meinung dazu. Ich stimme dir zu, es ist ein Spiel, wo ich jetzt nicht jedes Mal sagen würde, ich bringe es mit. Ich finde, die Replayability ist gut, weil man hat zwei Seiten. Ich finde den New York-Plan ein bisschen schwerer sogar als den Tokio-Plan. Deshalb verstehe ich auch nicht, warum man mit dem New York-Plan anfängt. Also von den Monumentswertungen und so weiter. Aber es ist ein Spiel, womit man schnell Leute, die viel spielen, auch reinholt. Wenn man sagt, okay, man hat heute einen langen Arbeitstag gehabt, so wie es bei mir mittwochs halt auch der Fall ist. Und man denkt, ich will jetzt nicht zu viel nachdenken, sondern wir wollen ein schönes interaktives Spiel haben. Da passt Project Skyline gut rein. Würde ich das jetzt in den nächsten Monaten erstmal wieder mitbringen, würde ich sagen, wahrscheinlich hat sich es jetzt für mich auch erstmal wieder so, habe ich es jetzt so häufig gespielt mit den vielen Partien, dass ich jetzt auch sage, jetzt kann es auch erstmal ins Regal. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, das in einem Jahr wieder herauszuholen. Es kann aber auch durchaus sein, dass ich in einem Jahr sage, jetzt kann es auch gehen. Ich finde es aber trotzdem ein rundes Spiel und es ist eben genau auf Kennerniveau. Bedeutet, das ist nicht zu komplex, man kann aber Leute auch schnell reinholen, es ist interessant genug, ist ein Spiel, wo ich sage, das ist ein gutes Spiel. Ne? Aber manchmal reicht gut für Regal halt auch irgendwann nicht mehr aus.
Genau, also ich würde sagen, es ist halt so ein Wackelkandidat auf lange Sicht.
Genau, aber wirklich ein guter Wackelkandidat, könnte man sagen. Also ich habe jedes Mal schon Freude in der Partie, weil es auch relativ schnell geht. Und ich würde auch sagen, dass ich es auch lieber mag als Rebirth.
Okay, ja, da bin ich mir noch nicht sicher.
Ja.
Aber das war jetzt ausführlich zu Project Skyline auf jeden Fall.
Genau, mit Rebirth warten wir noch, weil du hast erst zwei Partien da gespielt. Mhm. Ich habe es schon ein paar mehrmals gespielt.
Spielen wir es eigentlich mal zu zweit noch? Bestimmt, oder?
Können wir auch mal ausprobieren, ob da der Zwei-Personen-Modus besser funktioniert. Aber kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass das ein gutes Zwei-Personen-Spiel ist. Aber das werden wir herausfinden. Werdet ihr dann bei uns natürlich im Podcast auch hören.
Wir haben es nämlich für teuer Geld gekauft. Da hat sich der Simon schon geärgert.
Da haben wir uns nicht lumpen lassen. Da haben wir gleich einfach 30% mehr bezahlt als im Onlinehandel, im lokalen Spieleladen hier. Im Urlaub. Man gönnt sich ja sonst nichts, ne?
Ja. Aber das hat dich schon gewurmt.
Ja. Kommen wir zu einem Spiel, was wir tatsächlich hierher bestellt haben. in den Urlaub.
Das muss man auch, abstrus, also, ne? Ja.
Ist abstrus.
Ihr merkt, im Vegan-Ressort geht auch das. Ja. Man kann sich auch Spiele hierher bestellen.
Und die werden natürlich dann auch gerne getestet. Wir waren jetzt sehr häufig zu sechst. Und ja. Zu sechst ist es wirklich, merke ich jetzt auch wieder, ist es schwer, gute Spiele zu finden. Wir haben jetzt einmal Echos zu sechs gespielt. Das hat mir extrem gut gefallen, auch zu
haben
sechs.
Haben wir auch wirklich jahrelang nicht mehr gespielt gehabt.
Ja, ist ein tolles Spiel. Wir werden darüber noch sprechen, keine Sorge. Aber das heben wir uns für eine andere Folge auf, weil wir es hier auf jeden Fall auch nochmal zu viert spielen wollen. Aber ein Spiel, was wir ja immer wieder kurz zwischen eingeschoben haben, war Skull. Das ist ein Bluffspiel für 3 bis 6 Personen von Hervé Marly. Ich weiß nicht, ich kann kein Französisch, Simone.
Wahrscheinlich Hervé.
Hervé Marly.
Weil ich habe den Nachnamen nicht vor Kopf.
Ja.
Vor Augen.
Ist aus Frankreich, der Autor. Und das Ganze ist, wie gesagt, ein Spiel für 3 bis 6 Personen. 15 bis 45 Minuten Spieldauer ist angegeben. Wobei ich mich frage, 45 Minuten, wie will man das denn machen?
Ja, das ist schon wild.
Und es ist ein Bluffspiel, das eigentlich super simpel ist. Und wir haben es jetzt hier durchschnittlich einfach 10 Minuten gespielt. Ist relativ simpel. Wir haben alle so Bierdeckel.
Mhm.
Und diese Bierdeckel haben wir 4 Stück. Und auf 3 davon ist eine Blume drauf und auf 1 ist ein Schädel drauf. Und wir legen am Anfang einfach einen Bierdeckel vor uns hin.
Verdeckt. Ja, und dann geht's reihum weiter. Wer dran ist, darf sich dann entscheiden, ob er noch einen Bierdeckel dazulegt. Oder ob man dann sagt, ich wette, dass ich, weiß ich nicht, 3 Bierdeckel aufdecken kann, ohne einen Schädel aufzudecken. So, und sobald jemand angefangen hat zu wetten, müssen alle danach sagen, ob sie passen oder ob sie über die Wette drüber gehen. Und wenn dann jemand die höchste Wette abgegeben hat, muss die Person bei sich selber anfangen und die eigenen Bierdeckel aufdecken und insgesamt eben so viele, wie gewettet wurden, aufdecken. Und wenn ein Schädel dabei ist, hat man die Wette verloren, muss eine von seinen eigenen Karten abgeben, zufällig, und die ist raus. Wenn man aber das Ganze geschafft hat, darf man seinen eckigen Bierdeckel umdrehen. Und wenn man den zweimal umgedreht hat,
hat man gewonnen.
Und das ist auch das ganze Spiel.
So simpel ist das. Und das kannst du wirklich wieder Leuten in 3 Minuten erklären.
Wir haben es ja schon mal vor Jahren gespielt, aber du wusstest es scheinbar nicht mehr. Weil ich habe das Spiel gesehen und wusste sofort, dass wir es mal gespielt hatten.
Ja, das stimmt. Aber
und da war es aber, hat es uns aber, glaube ich, nicht so gut gefallen.
Ja, und ich würde jetzt sagen, finde ich, ist ein gutes Spiel. Irgendwie schon. Ich finde es irgendwie cool.
Ich bin mir sehr unsicher, weil irgendwie, finde ich, verlaufen unsere Partien immer recht langweilig.
Findest du?
Ja, weil es läuft. Also eigentlich ist ja der Clou, jeder hat 4 Bierdeckel. Und du kannst ja einen Bierdeckel dazulegen. Aber irgendwie läuft das so, dass jeder den Startbierdeckel hinlegt und dann schon die erste Person sagt, ich wette.
Ja.
Und nie legt jemand einen zweiten Bierdeckel dazu.
Das ist schon ein paar Mal passiert, aber nicht
seltenst,
so häufig.
Wirklich sehr, sehr selten.
Mhm.
Und das, ich weiß nicht, ob es nicht cooler wäre, wenn man noch so ein paar mehr Bierdeckel hinlegen würde und dann hast du ja einen Stapel und dann weißt du vielleicht gar nicht, in welcher Position der Totenkopf ist.
Mhm.
Wäre vielleicht ein bisschen spannender, aber irgendwie hat sich diese Meta etabliert, dass sofort gesagt wird, oh, ich wette 2, ich wette 3, ich wette 4, okay, mach halt.
Es ist halt so ein Kneipenspiel, ne? Also man darf es nicht, es ist für mich auch kein Spicy. Spicy ist mit Abstand das beste Bluffspiel, das ist ganz klar.
Mhm.
Ich finde es interessant, weil man ja den anderen schon ein bisschen reinlegen kann. Ne? Ich kann ja zum Beispiel 2 sagen, habe aber selber den Totenkopf bei mir liegen, dann denken die anderen, okay, wenn er 2 sagt, hat er wahrscheinlich selber nicht den Totenkopf, weil wenn er die Wette jetzt gewinnt, dann dreht er ja seine Karte zuerst um und dann hat er verloren. Und wie häufig habe ich dich da schon reingeritten oder jemand anders, weil ich einfach mitgeboten habe und alle gedacht haben, okay, dann drehe ich mal beim Simon jetzt um. Und das finde ich ganz lustig. Es hat diese, und das finde ich bei dem Spiel gut, es hat diese Momente, wo man sagt, haha, reingelegt. So.
Ja.
Das finde ich bei Bluffen halt lustig. So. Man legt die Leute so ein bisschen rein. Und das funktioniert gut. Es ist jetzt kein strategisch tiefes Spiel oder eins, wo ich jetzt sage, ich brauche da jetzt 20 Partien von. Erstmal, aber ich finde, es ist als so Eventspiel, wenn man jetzt wirklich, weiß ich nicht, in eine Kneipe sich setzt oder in einen Café oder so, man ist zu 6, kann man das, und man hat irgendwie 10 Minuten Zeit zu überbringen, finde ich das schon ein gutes Spiel.
Aber ich finde halt, ich würde dir zustimmen, Spicy ist auf jeden Fall das deutlich bessere Bluffspiel. Und ich finde, da macht man halt mehr. Du willst halt wirklich deine Karten ausspielen. Mhm. Und hier bei Skull ist es einfach nur...
Du, manchmal ist es auch ein bisschen... Es ist also auch es häufig ist
halt,
random.
Ich finde, es ist noch randomer als Spicy, weil man halt so wenig dabei macht. Also du legst einfach, entweder legst du eine Blume hin oder deinen Schädel.
Ja.
Und entweder deckt halt jemand deine Karte auf oder nicht.
Ja.
Und du hast halt, also du kannst das nicht beeinflussen, du machst gar nichts. Klar könntest du natürlich sagen, oh, willst du das wirklich aufdecken? Aber irgendwie, finde ich, ist das da so ein bisschen
du brauchst unspannender. Eine gute Stimmung eigentlich am Tisch.
Ja.
Ja. Aber ich würde trotzdem auch sagen, es ist jetzt kein Bluffspiel, was jeder braucht. Das kann man mal mitspielen, wenn irgendjemand sagt, komm, setz dich mal 5 Minuten zu uns, dann kannst du mitspielen. Ist das nichts Schlechtes? Ich würde es auch weiterhin hier auf den Tisch bringen, wenn wir 6 Leute wären.
Ich weiß aber nicht, ob ich es danach großartig noch behalten muss.
Weil
ich würde dann halt immer lieber andere Spiele spielen, glaube ich.
Ja, und es lebt aber schon davon, je mehr, desto besser. Also ich würde sagen, Sweet Spot ist schon 5 oder 6, weil sonst ist es ein bisschen wenig Auswahl, finde ich.
Mhm.
Würde ich schon sagen. Ja, also ein Spiel, was in einer sehr coolen Optik daherkommt. Es gibt ja jetzt gerade auch die Neuauflage tatsächlich. Und ich muss sagen, optisch gefällt mir das wirklich sehr gut mit diesen Blumen und den Totenköpfen. Es ist halt irgendwie auch eine schöne Tischpräsenz. Also es ist das Gesamtpaket gefällt mir gut genug. Die Mechanik alleine würde ich jetzt nicht sagen, dass das jetzt sonst regalwürdig wäre, zum Beispiel.
Ja.
Also... Ja, auch so ein Kandidat, wo ich mir auch sicher wäre, in einem Jahr kann es auch sein, dass wir das hier nochmal mitbringen. Kann aber auch sein, dass wir es in einem Jahr einfach nicht mehr spielen und es dann auch gehen darf. Das wissen wir noch nicht genau. Wo wir unterschiedlicher Meinung sind und mal ausnahmsweise andersherum und du es besser findest als ich, ist Quiztopia.
Ja, haben wir hier einige Partien von gespielt.
Das ist ein Spiel von Marc-Uwe Kling, der ja bekannt geworden ist durch die Känguru-Chroniken oder auch das sehr coole Quality Land. Das ist bei Cosmos erschienen, ist für 1 bis 6 Personen mit 45 Minuten Spieldauer, ist es angegeben und ab 16 Jahren. Wobei die 16 Jahre wahrscheinlich eher auf die Wissenskategorien abzielen.
Ja, ich wollte gerade sagen, einfach für die Fragen, für die Schwierigkeit der Fragen.
Ja, würde ich sagen.
Ja.
Ja. Ist auf jeden Fall ein kooperatives Stichspiel, sag ich schon. Kooperatives Quizspiel. Simone, was machen wir denn da Schönes?
Ja, wir haben. Wie viele Kategorien haben wir denn?
Sehr viele.
Ich glaube, so 14?
Ja, nee, also 12, es sind auf jeden Fall sehr 12 viele.
12 sind es, glaube ich. Es sind 12 Kategorien, meine ich. Und ja, davon sind welche auf der bunten Seite am Anfang und welche auf der dunklen Seite. Und wir müssen, je nach Schwierigkeitsstufe, müssen wir es schaffen, Karten zu retten, indem wir die Frage richtig beantworten, wenn die Karte auf der bunten Seite ist. Das heißt, dann gibt es zum Beispiel die Kategorie Flora und Fauna. Ziehen wir eine Karte von, stellen eine Frage, beantworten die. Wenn die richtig ist, haben wir die Karte gerettet. So, die ist schon mal safe und gibt uns quasi einen Punkt sozusagen. Es gibt aber auch dunkle Karten. Die müssen wir erstmal bunt machen, indem wir eine Frage richtig beantworten. Und dann müssen wir die Kategorie nochmal richtig beantworten, damit wir die Frage retten.
Mhm.
Ja. Und so können wir die Karten gewinnen. Wir können Karten aber auch verlieren, indem wir eben dunkle Fragen falsch beantworten, beziehungsweise indem wir eine bunte Karte falsch beantworten. Die wird dann auf die dunkle Seite gedreht. Und wenn wir die nochmal falsch beantworten, dann ist sie raus. Und je nach Schwierigkeitsgrad haben wir eben vorgegeben, wie viele Fragen wir quasi retten müssen und wie viele Fragen uns durchrutschen dürfen. Und zusätzlich haben wir eben noch insgesamt einen Fragenstapel, ich glaube von 24 Karten, und das ist so ein bisschen die zeitliche Begrenzung, dass wir alles innerhalb dieser 24 Karten schaffen müssen. Und zusätzlich gibt es noch ein paar Joker sozusagen, die wir bekommen, wenn wir Fragen verlieren, die eigentlich auch ganz nett sind. Das sind dann so Sachen wie, jemand darf sich die Lösung anschauen und darf den Anfangsbuchstaben nennen oder einen pantomimischen Hinweis geben oder einen Einwort-Hinweis. Da waren ganz nette Sachen dabei, auf jeden Fall.
Ja, Simone.
Ja, Simon. So, erzähl mal.
Wir haben es zu fünft gespielt, auch an vielen Abenden hintereinander, weil es sich gewünscht wurde. Ich bin ja persönlich schon jetzt nicht der größte Quiz-Fan.
Mhm.
So, ich mag Quiz gerne, aber ich finde es als Brettspiel meist nicht so spannend. Ich muss auch Kneipenquiz jetzt nicht unbedingt haben. Ich mache sowas immer gerne mit als Event. Ne? Also das haben wir auch auf den Brettspielwochenenden häufiger, dass sich dann die Mühe gemacht wird und man macht irgendwie einen Kneipenquiz. Da finde ich es dann ganz cool, aber auch nicht der Mechanik oder der Fragen wegen, sondern einfach, weil es ja eine schöne Stimmung dann am Tisch ist. Und hier war es auch so, dass wir wirklich, glaube ich, eine ganz gute Zeit zusammen hatten alle.
Ja,
ich glaube,
auf jeden
alle
Fall.
Waren invested und teilweise wurde es auch sogar ein bisschen verbissen, hatte ich den Eindruck, von einem anderen Pärchen, das hier zu Besuch war. Also zumindest als wir es auf der schwersten Schwierigkeitsstufe gespielt haben, merkte man, dass die Ernsthaftigkeit definitiv sehr gegeben war. Und es mit zunehmender Länge des Spiels immer ein bisschen ernster wurde, würde ich sagen, weil man es unbedingt schaffen wollte.
Ja, aber das wollten wir ja eigentlich alle.
Ja, ich fand so, okay, wenn wir es jetzt nicht schaffen, dann ist das so. Es ging ja auch echt schlecht los in der Partie, weil wir direkt die ersten zwei Fragen verhauen hatten.
Ja, du wolltest direkt aufgeben. Du hast gesagt, komm, wir nehmen einfach nochmal eine schlechte Kategorie und machen direkt von vorne.
Genau, damit wir nochmal eine Partie haben und wir nicht jetzt mit so einem schlechten Start es schaffen. Wir haben es am Ende doch geschafft, trotz dessen. Ja, Simon, was gefällt dir dann an dem Spiel so gut?
Also ich fand es cool, dass wir es kooperativ gemacht haben. Und ich fand die Kategorien ganz cool. Also es war wirklich von allem Möglichen was dabei. Das waren immer so Kategorie-Kombis. Das war vielleicht ein bisschen schwierig manchmal, weil das dann so Kombis waren wie, was gab es denn, Politik und Handel. Und wir hatten eben eine Mitspielerin, die war bei Politik wahnsinnig super. Und Handel waren wir dann aber alle irgendwie so ein bisschen aufgeschmissen. Und man weiß halt vorher nicht, ist das jetzt Politik oder ist das vielleicht eine der Handelsfragen? Genauso bei Sport und Spiel, das hat dich ja so ein bisschen gestört, dass gefühlt nur eine einzige Spielefrage dann drin war. Zwei sogar, es war eine Frage zu Schach.
Ja, sehr kreativ.
Ja, aber ansonsten fand ich es eigentlich ganz cool, dass man sich halt aussuchen konnte, was einem liegt, was man vielleicht da beantworten möchte. Und in der letzten Partie haben wir es ja dann noch mit der, ich sag mal, mit der ganz richtigen Regel gespielt, denn es ist kooperativ. Aber wenn die Person, die sich die Frage ausgesucht hat, allein die richtige Antwort gibt, dann bekommt man auch so eine Joker-Karte. Das haben wir in der schwierigsten Schwierigkeitsstufe, haben wir das so gemacht.
Weil wir uns auch alle schon kannten.
Weil wir uns alle auch schon kannten. Und ist eigentlich ganz cool. Und sonst finde ich es halt schön, dass man sich so ein bisschen absprechen kann, gemeinsam überlegt. Und jeder hat da ja so seine Stärken und Schwächen, die man da ganz gut einbringen kann. Und ich finde, wir haben da auch echt viele Fragen gehabt, wo wir gute Ideen hatten und wo einzelne Leute immer noch mal gute Punkte eingeworfen haben, die dann zur richtigen Antwort geführt haben.
Also, ich finde schön, dass wir am Anfang die Regel hatten, dass wir eben diese Zusatzoptionsregel oder die Zusatzregel, dass wir eben erstmal alleine versuchen dürfen, die Frage zu beantworten, um eine extra Joker zu bekommen quasi, dass wir das nicht reingemacht haben, auch mit der Begründung, dass man ja niemanden vorführen möchte. Das fand ich sehr gut gewählt und fand ich, also großes Lob auch an der Stelle, das finde ich richtig gut, das in einer Gruppe zu machen, die sich noch nicht gut kennt, weil es gibt nichts Unangenehmeres, als in einem Quizspiel immer zu versagen und alle anderen wissen aber Bescheid und denken sich, oh, warum kann der das nicht so? Und das muss ja gar nicht mal so sein, aber man kann dieses Gefühl ja trotzdem haben, auch wenn die anderen gar nicht so denken. Je nachdem, was für Vorerfahrungen man ja auch mit Quizspielen gemacht hat. Und von daher war das gut, dass wir es in der letzten Partie genutzt haben, weil dadurch wurde es auch wirklich richtig spannend. Und ich würde auch sagen, diese Joker-Karten, diese Aktionskarten, die man bekommt, um ja den anderen vielleicht einen Hinweis zu geben, das war auch für mich das Coolste am Spiel, weil es durchaus kreativ war. Ich erinnere mich an deinen extrem guten Hinweis für die Oper Aida, wo du dann das Kreuzfahrtschiff so ein bisschen pantomimisch dargestellt hast. Das war richtig gut. Aber für mich war es das dann auch schon. Also ich muss sagen, der größte Kritikpunkt von mir ist so ein bisschen die Unkreativität bei den Fragen. Es waren für mich gefühlt so Fragen, die auch in Trivial Pursuit oder sonstiges auch einfach drin sind. Ja, also das, ich sag mal, auch die Kategorien. Ja, ich lese jetzt mal ein paar vor. Da sind Geschichte und Gesellschaft, Sport und Spiel, Handel und Politik, Kunst und Architektur, Medizin, Wissenschaft, Film und Fernsehen, Religion, Philosophie, Computertechnik, Sprache, Literatur und so weiter. Das sind Kategorien, die ich einfach schon tausendmal gesehen habe. Und die gehören auch noch nicht mal zusammen. Das ist das, was du eben gesagt hast.
Aber ich frage mich da trotzdem, was würdest du dir denn da, oder was wäre denn die Alternative?
Also das Spiel ist von Marc-Uwe Kling. So, Marc-Uwe Kling ist ein genialer Autor, der sehr interessante und lustige Ideen in seinem Kopf hat, die er auch in seinen Büchern niederschreibt. Warum müssen es dann die 0815-Kategorien sein, die ich auch von jedem anderen Autor bekomme? Wo ist jetzt der Marc-Uwe Kling in diesem Spiel? Das habe ich mich gefragt. Hat übrigens auch sich ja eine andere Mitspielerin gefragt, die ja auch, oder die das andere Pärchen war auch große Marc-Uwe Kling-Fans. Und das verstehe ich nicht. Also warum gibt es nicht eine Frage zu unnützem Wissen? Zu, weiß ich nicht, irgendwas, was so ein bisschen über diese klassischen Kategorien hinausgeht. Warum muss ich Sport und Spiel in eine Kategorie wählen? Ja, also ich kenne auch kaum jemanden, der in beiden Kategorien gleich gut ist. Also entweder bist du sehr, also gibt's bestimmt, aber bei uns am Tisch überhaupt nicht. Wir hatten so viele Kategorien, wo jemand gesagt hat, da bin ich gut, aber in der anderen Kategorie, die reinkommen könnte jetzt, bin ich richtig schlecht. Und also, das fand ich so ein bisschen, boah.
Ich glaube, gerade bei den Kategoriekombinationen ist wahrscheinlich auch das genau der Grund, warum man die vereint. Weil, wenn du nur eine Kategorie Politik hast und du hast nur eine Kategorie Handel, dann ist das, glaube ich, schwieriger, weil dann musst du ja auf jeden Fall eine Handelsfrage richtig beantworten.
Ich weiß, was du
und sonst hast du ja die Möglichkeit, dass es auch eine Politikfrage werden kann. Also weißt du, du hast dann quasi immer so ein bisschen so eine Alternative.
Hast du nochmal eine Chance.
Die, genau.
Ja, und, aber trotzdem, also da waren Fragen dabei, auch im Sport, wer hat im Kanu irgendwas in Olympischen, boah, keine Ahnung. So, und ich muss ehrlich sagen, ich bin in diesem Allgemeinwissensbereich auch einfach nicht so interessiert, ja. Mhm. Und wir hatten Leute am Tisch, die waren da definitiv deutlich fitter als ich. Und dann wurde da diskutiert und es wurde auch manchmal sehr lange diskutiert. Und für mich war klar, nach einer Sekunde, ich habe keine Ahnung, wer den Kanu-Dings da, keine Ahnung.
Ja.
Und ich würde am besten lieber gleich die nächste Frage haben, weil ich habe hier keine Ahnung. Ich brauche da nicht drüber nachdenken. Ich weiß es einfach nicht.
Okay, aber da muss ich sagen, da kann natürlich das Spiel wenig für. Sondern das liegt ja an der Gruppe, dass einfach du vielleicht jemand bist, der dann einfach sagt, ja, keine Ahnung, mach mal einfach die nächste Frage. Und es dann eben andere Leute gibt, die dann wirklich sagen, hey, lass mal ein bisschen überlegen. Vielleicht kommen wir ja irgendwie über fünf Ecken drauf. Ich denke, das ist einfach persönliche Einstellung, wie man da rangehen möchte. Also
aber
ich würde auch
fünf Ecken wäre ich auch nicht drauf gekommen.
Ja, eben.
Da sind die anderen drauf gekommen, aber ich nicht.
Eben, ich wäre jetzt auch nicht die Person, die dann 10 Minuten über die Frage nachdenkt, sondern die dann sagt, ja komm, wissen wir halt nicht, versuchen wir was anderes. Aber ich glaube, das sind einfach unterschiedliche Einstellungen, die da so ein bisschen aufeinanderprallen und das liegt ja nicht am Spiel, sage ich mal.
Aber es liegt am Spiel, welche Fragen gestellt werden.
Genau.
Woher soll ich wissen, welche Oper bliblablub? Ich habe noch nie im Leben, habe ich mich für Opern interessiert.
Ja, aber
und
woher
waren
soll
90% der Kategorien.
Ja, aber woher soll jemand anders vielleicht wissen, was man in Agricola aufbaut? So, also
ja, das war eine Frage, die nicht mal rangekommen ist.
Ja, aber der Punkt ist doch, das ist ja bei einem Quizspiel, das kannst du ja bei jeder Frage sagen.
Ich
du kannst ja bei jeder Frage, wenn eine Fußballfrage kommt, dann sage ich zum Beispiel, ja, woher soll ich das wissen?
Aber
keine
es kam
Ahnung.
Keine Fußballfrage, das ist ja doch der Punkt. Also,
ja, aber das
ich
ist ja
finde,
Zufall.
Das Wissen, was abgefragt war, was ich in einem kooperativen Spiel erwarte, ist, dass jeder irgendwann mal was sagen kann. Und ich würde jetzt mich nicht als doof bezeichnen oder unwissend, aber es gibt einfach gewisse Nischenbereiche, da habe ich sehr großes Wissen und dann gibt es Bereiche, da habe ich keine Ahnung von. Aber ich hatte das Gefühl, dass ganz viele Sachen abgefragt wurden, die mit meinem Wissen überhaupt nichts zu tun haben. Und das ist natürlich in einem kooperativen Spiel sehr schade, weil sich dann die Personen, die eben dieses Wissen vielleicht nicht haben, ziemlich, würde ich sagen, jetzt nicht abgehangen fühlen, aber die können halt nichts beitragen. Mhm. Dann sitzt du da einfach rum. So.
Aber ich würde halt trotzdem sagen, dass das dann eher für dich ein grundsätzliches Quizspielproblem ist, weil das ist
In einem Kneipenquiz finde ich das vollkommen in Ordnung, weil im Kneipenquiz werden teilweise so abstruse Fragen gestellt, dass keiner Ahnung hat vielleicht, worum es geht oder man hat Schätzfragen drin oder so. Es kommt ja auch auf die Art der Fragen an. Mhm. Wir haben ja nicht mal A, B, C, D, was wir beantworten können, wo man noch ein bisschen drüber nachdenken kann, sondern wir wollen eine Antwort haben. Wir haben kein Schätzen, wir haben kein eine Auswahl, wir haben nichts. Und da ist es entweder, du weißt es oder du weißt es nicht. Und das finde ich in Quizspielen total langweilig.
Mhm.
Generell. Und deshalb ist Smart 10 so cool, weil du verschiedene Auswahlmöglichkeiten hast und sagen kannst, ich gehe jetzt ins Risiko. Ich weiß zwar nicht, ob das stimmt, aber ich versuch's einfach mal. Oder eine Schätzkategorie, wo man einfach schätzen muss, wann ist was passiert. Ich habe auch mittlerweile dieses Trivial Pursuit auf der Switch, was eine ganz grauenvolle App-Umsetzung ist von
ich fand das tatsächlich ganz lustig.
Es ist extrem schlecht gemacht. Also ich sag mal, die gesamte Aufmachung ist wirklich,
ja,
weiß ich nicht,
die
20
Aufmachung
Jahre
ist
zurück.
Scheiße.
Aber die Kategorien sind cooler. Du musst da Sachen auswählen. Du hast unterschiedliche Kategorienfragen. Du musst manchmal auch irgendwie nacheinander Sachen auswählen und so. Also da ist in den Fragen steckt Kreativität drin. Hier ist es nur, weißt du es oder weißt du es nicht? Und das finde ich total langweilig tatsächlich. Mhm. Und was mich am meisten geärgert hat, war, dass in der einen Frage, wo Polyphonie die Antwort war, wo ich mich eigentlich auskenne, ne, Begriff Polyphonie ist in der Musikproduktion mir ein Begriff, aber die Frage war so doof gestellt, dass ich keiner, also da wäre ich im Leben nicht drauf gekommen. Ich weiß nicht, ob ich es mit einer, wenn die Frage anders gestellt werden würde, ob ich dann drauf gekommen wäre, aber dann hätte ich zumindest eine reelle Chance gehabt. Und hier hatte ich das Gefühl, es lag auch in der Formulierung der Frage. Das hat mich extrem geärgert.
Ja.
Wenn du dann von einer Frage von 20 dann mal die Antwort weißt oder wissen könntest und dann ist es so verquer gestellt, dass du dann nie im Leben drauf kommst, finde ich weird.
Wobei das auch nicht stimmt, dass du jetzt nur von einer Frage von 20 die Antwort wusstest.
Nee,
du wusstest schon sehr, sehr viel. Also du stellst dich da jetzt auch so ein bisschen, weiß ich nicht, in eine Ecke und sagst so, oh, du bist der Arme, der nichts wusste.
Nee, das stimmt
ja gar nicht. Du hast super, super viele Sachen gewusst und wir haben super viele Sachen auch im gemeinsamen Gespräch dann herausgefunden.
Das stimmt
und
schon.
Und sind draufgekommen, also so war es ja jetzt
aber
auch nicht. Und ich finde, das ist halt die Stärke davon. Ich würde dir absolut zustimmen, wenn jetzt jeder für sich alleine gekämpft hätte, dass es dann blöd wäre, dass es so nischige Sachen teilweise waren, die nicht jeder weiß. Aber dadurch, dass es kooperativ war und dadurch, dass wir eine recht diverse Gruppe waren, was das Wissen und auch was das Alter teilweise anging, dass wir dadurch echt gute Chancen hatten. Und ich fand das sehr, sehr schön, dass man merkt, dass man sich da auch so ergänzen und ausgleichen kann. Also für mich war das eher was Positives.
Hot Take, in der Gruppe hätte Take Time richtig gut funktioniert, weil man alles bis ins kleinste Detail diskutiert hätte.
Da hätte ich aber gar keinen Spaß gehabt,
und
auf jeden Fall.
Und in der Gruppe mit dem Tobi, Quiztopia, wäre ein kompletter Reinfall gewesen. Das ist mein Hot Take.
Das könnte ich
du
mir tatsächlich vorstellen.
Du musst schon Bock
vorstellen.
Haben zu diskutieren und ins Gespräch zu gehen. Und das ist natürlich schon die Stärke, dass man dann am Tisch sitzt und man hat natürlich auch ein schönes Gemeinschaftsgefühl, dass man es nachher geschafft hat.
Mhm.
Ich fand es aber dann ehrlicherweise auch zu leicht für unsere Gruppe. Also wenn wir die schwerste Schwierigkeitsstufe im ersten Anlauf schaffen,
ja, aber das
dann,
war
sind wir
knapp.
Entweder zu, dann sind wir entweder zu schlau oder es ist zu einfach.
Aber es war wirklich knapp.
Ja, schon. Trotzdem.
Also wir haben es gerade so mit Ach und Krach hinbekommen.
Ja, also ich merke, Quizspiele generell sind einfach nicht so meins.
Mhm.
Wenn, dann muss es kreativ sein. Und das hätte ich Marc-Uwe Kling zugetraut, weißt du? Ich hätte Marc-Uwe Kling zugetraut, ein kreatives Quizspiel mit schönen Kategorien zu haben. Aber wenn ich ein Quizspiel haben will, dann ist sowas wie Hitstar top. Dann ist sowas wie Smart 10 top. Wo man einfach anders rät. Wo man einfach nochmal anders das Gehirn auch anspricht. Außer, weißt du, welche Oper blablablub im Jahr blablablub geschrieben hat? Nein, weiß ich nicht. Fertig. Punkt. Ende der Diskussion für mich. Dann macht Simone Aida vor, dann wissen wir es alle, okay. Aber es ist für mich nicht kreativ genug.
Ja, okay. Also ich kann ein paar Punkte auf jeden Fall nachvollziehen, aber deinen kompletten Hate nicht.
Also es ist ja kein Hate.
Ja,
also ich finde es jetzt auch nicht komplett.
Hast schon jetzt ein bisschen gehatet, muss man schon sagen.
Ich finde es nicht schlecht, das Spiel. Mir hat es nur einfach nicht so gut gefallen. Ich würde es jetzt nicht nochmal mitspielen.
Also ich schon. Mir hat es gut gefallen. Ich fand es schön. Ich fand, da waren gute Fragen bei Quizspielen mit Fragen auf Zetteln. Hast du immer Pech oder Glück? Also, ist ja klar, kannst auch 20 Fragen hintereinander ziehen, die alle scheiße sind. Kannst auch 20 Fragen ziehen, die du alle beantworten kannst.
Aber wenn wir Smart 10 spielen, ja?
Ja, aber da wissen wir auch super viel
genau,
nicht.
Genau, dann wissen wir super viel nicht, aber wir sind trotzdem im Grübeln und haben ja Antwortmöglichkeiten. Und dann kommt der Moment, wo man es nochmal riskiert und denkt, ah, Mist, habe ich nicht. Und diese Momente, dieses fehlt
also ich
halt.
Sag mal, es ist mehr klassisches Quiz gewesen als Spiel.
Richtig.
Und das ist wahrscheinlich das, was dich ein bisschen gestört hat.
Und die
weil Smart Ten ist mehr Spiel. Das ist ja eher Push Your Luck auch so ein bisschen.
Ja. Und die Box ist einfach viel zu groß.
Ja, da
eine
würde
ganz
ich zustimmen.
Spielschachtel
da würde ich zustimmen. Spiel. Die Box war wirklich sehr riesig.
Ja. Also unterschiedliche Meinungen zu Quiztopia. Trotzdem vielen Dank, dass wir es hier gezeigt bekommen haben. Wir hatten trotzdem beide Spaß.
Ja, auf jeden Fall.
Aber ich habe meine mechanischen Mängel.
Und das ist auch in Ordnung.
Das ist auch mal in Ordnung. Weil
aber
ich
du
finde,
warst jetzt nicht so schlecht, wie du es dargestellt hast.
Ja, stimmt vielleicht auch. Ich will trotzdem betonen, es ist ja auch mal wieder ein Spiel, was du besser findest als ich. Auch das muss es ja mal geben.
Ja.
Sonst bin ich ja die Person, die immer ein bisschen
ich bin der Hater. Normalerweise bin ich der Hater, muss man so sagen.
So ist es. Na gut, wenn ihr tatsächlich die Spiele sehen wollt, die wir besprochen haben, auch optisch, dann schaut euch das Ganze doch einfach bei Instagram an. Da könnt ihr uns auch gerne einen Kommentar da lassen oder eine Nachricht schreiben.
Und falls ihr mal sehen wollt, falls ihr überlegt, ob ihr mal auch hierher kommen wollt, ins Vegan-Ressort, dann guckt da auch mal bei Instagram, denn der liebe Christian macht gerade
jeden Tag Content.
Machte, wissen wir natürlich nicht, ob er das in ein paar Wochen immer noch macht. Der macht gerade jeden Tag Content und filmt das Essen, das es hier gibt. Und wenn euch das nicht überzeugt, dann wollt ihr es nicht versuchen.
Ja,
aber
ist in der Nähe von Berlin, also wenn ihr aus der Nähe von Berlin kommt.
Ja, Mecklenburgische Seenplatte. Ist schon ein bisschen
wirklich
weg von Berlin noch.
Ja, und das Moor hier, ich bin ja auch großer Fan von Audioaufnahmen, wie ihr jetzt schon wahrscheinlich wisst. Und ich habe ja auch hier mein Field Recording Set mit, womit wir gerade auch übrigens aufnehmen und auch sonst auch immer aufnehmen. Bedeutet, ich gehe in die Natur und nehme einfach auf, was da so passiert. Und ich muss sagen, das war atemberaubend.
Ja, wir haben richtig coole Vogelschwärme aufgenommen.
Da waren hunderte Vögel auf einmal. Die Luft hat gesurrt. Ich hoffe, ich kriege das in den Aufnahmen hin, das mal das herauszustellen. Es war gigantisch, die Sonnenuntergänge. Es war wirklich atemberaubend. Ich habe noch nie sowas Tolles im Sonnenuntergang gesehen, tatsächlich.
Es gibt schöne Seen.
Ja.
Wenn schönes Wetter ist, kann man schön planschen.
Am Meer?
Am
Meer
werdet
ihr am nächsten Mal auch einen kleinen Ausschnitt einer Folge hören. Schon mal Spoiler. Und ja,
nicht aus der Sauna,
nee.
Aber jetzt gerade vor der Sauna.
Genau. Und wenn ihr uns eine Nachricht sonst schreiben wollt, könnt ihr es gerne auch über Mail tun. Oh, lasst gerne eine Bewertung da. Und ansonsten würde ich sagen, hören wir uns in der nächsten Folge und dann hoffe ich, dass wir auch langsam mal unser neues, oder in der übernächsten Folge zumindest, unser neues System schon mal etabliert haben mit den Kennzeichnungen der Spiele, auch in den Kapitelmarken. Vielleicht schaffen wir es ja diese Folge
und
schon.
Und dann müsste es ja bald schon mit Messe-Content mal losgehen.
Ja, also ich bin schon komplett hyped.
Ja.
Ich habe schon richtig...
Also freut euch darauf.
Schon eine richtig große Liste. Der The Glasgow Train Robbery wartet jetzt darauf, gespielt zu werden. Simone hat die Regeln schon gelesen. Das ist auch eine Messeneuheit oder nicht eine Messeneuheit, aber ein Spiel, was man auf der Messe vor allen Dingen bekommen kann. Und ihr werdet bei uns wieder natürlich die Vorschauliste hören von Spielen, die man nur auf der Spielemesse bekommen kann. Das
kann
ich schon mal spoilern.
Vielleicht ja auch wieder was von auf der Messe.
Richtig. Aber was ich ganz vergessen habe zu erzählen, das Bingsu haben wir ganz vergessen zu erwähnen.
Ja, Bingsu, stimmt.
Also Bingsu haben wir ja auf der letzten Messe mitbekommen von Korea Board Games. Und das haben wir ja seitdem echt häufig gespielt, auf dem Brettspieltreff, auch hier.
Ja.
Und
es ist ja so ein kleines, dummes Spiel, wo man sich so ein Eis quasi aufbaut und den Löffel braucht. Aber man darf seine eigenen Karten nicht spielen, sondern muss die immer bei anderen ziehen.
Und also mir gefällt es immer noch gut.
Ja, ich finde es auch super.
Simone will das immer den Erwachsenen zeigen und dann setzt manchmal die Ernüchterung ein. man muss halt dieses dumme Kartenspielprinzip mögen. Ich finde es total gut. Und wer es auch richtig gut fand, waren es tatsächlich zwei Jungs, die mitgespielt haben. Ich glaube, der eine war so, weiß nicht, 6, 7?
Ja, würde ich so schätzen.
Der eine wahrscheinlich so 8, 9. Und die haben immer wieder zugeguckt, war auch ganz, ganz cool, ne? Die haben dann bei uns bei Aspens zum Beispiel, wenn wir auch drüber sprechen, bei Root dann immer zugeguckt, durften dann auch mal würfeln oder so. Und den haben wir dann Bingsu gezeigt und das war natürlich ein bisschen blöd, weil Bingsu kriegt man ja in Deutschland nicht. So,
und dann haben sie sich immer wieder ausgeliehen.
Genau,
und
haben sich ausgeliehen.
Mit den Eltern gespielt.
Und die Eltern haben immer versucht, den beiden Jungs so ein bisschen auch die eigenen Spiele näher zu bringen, dass sie auch mit denen spielen. Und die hatten auch ein paar coole Sachen mit Kakerlaken-Poker und was weiß ich. Und hatten auch teilweise schon vor dem Frühstück gespielt. Und dann kam der Vater, hat dann gefragt, na, wo kann man das herkriegen? Ich so, das ist jetzt doof. Das kann man leider nur in Korea kaufen. Und dann kam er nochmal am nächsten Tag, kurz bevor sie dann abgefahren sind, kam er und sagte, ist das wirklich gut, ne? Ich werde das jetzt, glaube ich, aus Korea bestellen für 50 Euro.
Ja, ja, und hat dann seine Jungs nochmal gefragt, wenn ich das kaufe, spielt ihr das auch wirklich? Ja. Weil es echt teuer ist,
und, das da ja. bestellt. Ja, aber es ist wirklich, das hat mich dann wieder gefreut, weil ich gemerkt habe, okay, wir haben tatsächlich schon eine größere Zielgruppe, die wir hier ansprechen. Und wir werden ja auch immer wieder Spiele besprechen, die man auch mit Jüngeren auch spielen kann. Dann gibt es die kompletten Expertenkracher natürlich.
Die beiden haben ja auch Skull mitgespielt, ne?
Ja, die haben auch Skull mitgespielt. Hatten auch beide die haben erst zugeguckt, haben die Regeln sofort verstanden, haben dann in der nächsten Runde mitgespielt.
Ja, die waren richtig fit. Die waren echt fit, was das angeht.
Und immer sehr begeisterungsfähig auch für das Material und so. Das war sehr schön. Und dafür sind ja Spiele auch gemacht, sag ich mal. Ja, also auch da wäre jetzt die Kennzeichnungspflicht für, oder Kennzeichnungspflicht sage ich schon, die Kennzeichnung von Bingsu, dass man es wirklich leider nur importieren kann, vielleicht ganz gut.
Mhm.
Ja, wir werden das etablieren. Wir werden dann so ein Kürzel einfügen mit, weiß ich nicht, ist in Deutschland verfügbar, ist, was habe ich, ich kann es schon mal sagen, vielleicht füge ich es jetzt schon in der Folge ein für die Spiele, die wir besprochen haben. Ich habe geschrieben, wir haben ein D in Klammern für auf Deutsch erschienen. Ein V in Deutschland verfügbar, also ein internationales Spiel, was man aber in deutschen Shops oder in Shops, die nach Deutschland liefern, wie Philibert oder Golden Meeple, keine Werbung oder kostenlose Werbung an der Stelle. Genau, und ein in I in Klammern für Import mit Extrakosten wie Zoll oder hoher Versand verbunden und K für Kickstarter. Dann habt ihr nämlich eine gute Übersicht, und wenn ihr sagt, ich will überhaupt gar nichts hören von euren Spielen, die ihr immer importiert, ich kann die ja eh nicht kaufen, dann könnt ihr die Titel einfach in Zukunft überspringen. Wir versuchen immer eine bunte Mischung irgendwie aus Spielen zu präsentieren. Heute war es, glaube ich, eine sehr humane Folge von den Versandkosten her.
Ja, würde ich auch sagen.
Aber wir sprechen einfach über Spiele, worüber wir sprechen wollen, worauf wir Bock haben, was wir spielen, denn das ist unser Freizeitpodcast. Wir machen das ja hier nicht beruflich. Von daher werden da immer unterschiedliche Sachen reinkommen, und ihr hört uns hoffentlich oder vielleicht auch, weil ihr ja auch mal ein paar ungewöhnliche Spiele hören wollt oder sagen wollt, ach krass, Eternal Dex kommt ja Ende des Jahres auf Deutsch, das haben wir ja bei Lieblingsgegner schon vor 2 Jahren gehört. Und ja, also ich finde, das ist ja nochmal was anderes.
Ja,
und,
auf jeden Fall.
Von daher wird das auch bleiben, und wir werden auch in Zukunft noch über den Nachfolger von Eternal Dex, Eternal Sevens, sprechen. Jetzt haben wir euch aber genug das Ohr abgequatscht.
Genau.
Und deshalb, wir müssen jetzt mal langsam wieder was spielen hier.
Ja, ist schon Entzug hier.
Ist schon fast 12, das kann doch nicht sein.
Mensch.
Auf geht's, Glasgow Train Robbery wartet. Also, ich würde sagen, wir hören uns in der nächsten Folge.
Genau, bis dahin, ciao.